Domradio weltweit.
Mutter Teresa ist heilig gesprochen worden. Das kann Adolf Kolping zwar noch nicht von sich behaupten, sein Prozess läuft noch. Selig ist er allerdings und sein Erbe, das führen heute immer noch hunderttausende Menschen in aller Welt fort. Das Kolping-Werk ist zum Beispiel im Einsatz in den beiden westafrikanischen Ländern Benin und Togo. Was Kolping dort leistet und warum man dort heilfroh ist, dass es Kolping gab und gibt, das werden wir in dieser Sendung erfahren. Georg Wahl ist bei uns zu Gast. Er war fürs Kolping-Magazin in Benin und Togo unterwegs, wird uns von seinen Eindrücken berichten. Am Mikrofon dieser Sendung ist Daniel Hauser. Domradio weltweit ist hier. Es hat ein bisschen was von Karneval. Alles wird dreimal gemacht. Auch die Losung, treu Kolping, Kolping treu, so zu hören auf der Reise von Georg Wahl. Er war unterwegs in Benin und Togo und jetzt ist er bei uns. Schönen guten Tag, Herr Wahl.
Ja, guten Tag, Herr Hauser.
Sie arbeiten fürs Kolping-Magazin. Für alle, die das nicht im Abonnement haben, müssen wir mal erklären. Was ist es? Was kann man dort nachlesen? Wie oft kommt es raus?
Ja, das Kolping-Magazin ist die Verbandszeitschrift des Kolping-Werkes Deutschland. Es erscheint alle zwei Monate und es ist für alle Mitglieder. Also jeder, der Kolping-Mitglied in Deutschland ist, der bekommt auch das Kolping-Magazin. Und wir greifen im Kolping-Magazin Verbandsthemen auf, also Themen, die den Verband betreffen, die die Arbeit der Menschen betreffen. Wir stoßen Prozesse an mit neuen Themen, die auch in die Kolpingsfamilien gehen und an denen die Kolpingsfamilien dann auch arbeiten können.
Das Kolpingwerk ist in über 50 Ländern der Erde aktiv, auf allen Kontinenten und eben auch, deswegen machen wir diese Sendung heute in den beiden Ländern Benin und Togo. Funktioniert das so nach dem Rotationsprinzip? Irgendwann ist halt jedes Land mal wieder dran oder was hat Sie dazu bewogen, diese Reise anzutreten nach Westafrika?
Ja, also ich pflege sehr viele internationale Kontakte, bin im engen Gespräch mit dem internationalen Kolpingwerk und nehme auch immer wieder an den Generalversammlungen teil, die alle 5 Jahre stattfinden. Und dann spreche ich mit Leuten, recherchiere Geschichten vor, lass mir Geschichten erzählen, dann werden Sachen angedacht und ja, und irgendwann ist das Thema da und dann geht's los.
Die Farben Orange und Schwarz verbinden Kolping-Mitglieder auf der ganzen Welt, sieht man auf Flaggen, Straßenschildern und auch in Form von Halstüchern zum Beispiel. Wenn wir mal auf domradio.de schauen, auf dem Artikel der Sendung weltweit, da stehen ein paar Fotos und auch Videoeindrücke, die Sie mitgebracht haben, netterweise aus Benin und Togo. Sehr vertraute Atmosphäre also vom äußeren Erscheinungsbild, gibt es quasi Brückenschläge zur Welt hier. Wenn Sie in diesem Augenblick mal zurückschauen, was ist so ein markanter Eindruck, den Sie mitgebracht haben, und denken, aber das ist auch komplett anders. Die gehören zwar zum gleichen Dach, dem Kolpingwerk, aber dass es in Berlin und Togo so laufen würde, das hätte ich mir nicht ausgemalt vorher.
Also was mir spontan einfällt, das gilt aber für andere Länder auch, dass es immer klappt. Also ich habe zum Beispiel, die Kommunikation war vorher etwas mager, würde ich mal sagen. Also gerade mit Benin, weil der Nationalsekretär sehr viel auf Reisen ist und dann seine E-Mails nicht abrufen kann und auch einfach andere Themen hat. Aber ich weiß inzwischen einfach, wenn ich ankomme, bin ich zu Hause. Auch wenn ich nichts höre, ich steige aus dem Flieger, habe vorhin eine Flugzeit genannt. Wenn ich keine Antwort bekomme, weiß ich, da steht einer mit einem Kolpingschild, vielleicht mit einem Kugelschreiber draufgeschrieben, aber es steht einer da und dann bin ich da.
Der Rest ist so wie in einem angenehmen Frühsommerurlaub. Man packt seine Sachen, weiß, es wird kurzärmlich und Unterkunft ist komfortabel. Oder wie muss man sich den Augenblick vorstellen, 2 Tage bevor der Flieger dann geht?
Also wichtig ist für mich die Kamera, das ist das Heiligtum. Der Blog und ein Stift und vorbereitete Fragen, das sind nachher Sachen, die wichtig sind. Auf dem Rückflug ist das Wichtigste der Blog mit den Notizen und der Chip mit den Fotos, den ich dann in mehreren Gepäckstücken nochmal sicher mit Kopien verstaut habe. Wenn die Kamera weg ist, ist es viel Geld, aber das ist dann nicht so wichtig wie der Chip mit den Bildern.
Offenbar alles wieder heile nach Hause gebracht, die Chips und die Kameras auch, sonst wäre dieses schöne Material nicht entstanden. Wir werden gleich über den Beginn der Reise in Benin sprechen, wie es war, dort anzukommen und dann keinen Ferienaufenthalt zu gestalten, sondern einen, der mit Arbeit verbunden ist. Und 9 Tage waren Zeit insgesamt, um Geschichten und Eindrücke zu sammeln in Benin und Togo. Georg Wahl ist unser Gast in Domradio weltweit heute. Georg Wahl vom Kolping-Magazin war in Benin und Togo zu Gast, um dort zu arbeiten, um uns davon am Ende berichten zu können, was das Kolping-Werk eigentlich verrichtet. Wir haben eben über die Reisevorbereitungen gesprochen. Ich kann mir vorstellen, wenn man in den Benin fliegt, das ist doch ein größeres Abenteuer, als in den Ferienjet nach Mallorca einzusteigen, oder? Einfach Start, Ziel und alles geht gut. Lief es so?
Ja, es ging alles gut. Wie ich das ja eben schon gesagt habe, also das Bemerkenswerte bei Kolping ist ja, wenn man irgendwo ankommt, ist egal wo auf der Welt, da steht einer, holt sie ab und sie wissen, sie sind direkt zu Hause. Mhm. Also Kolping ist so gut vernetzt und man kennt sich, also es ist, der Verband ist dann so gut strukturiert, dass man wirklich weiß, man, wenn man ankommt, dann ist man da.
Kommen wir vielleicht zu einem Projekt, ohne dass man an Landwirtschaft überhaupt erst gar nicht denken muss, nämlich das Wasser. Wie Sie schildern in Ihren Berichten, eine einfache, aber wirklich durchschlagende Idee. Schildern Sie uns mal die Situation, auf die Sie da gestoßen sind. Also Wasser, ein begehrtes Gut, und dann kommt...
Ja, das gut, das war am ersten Arbeitstag, wo ich dann einiges schon gesehen hatte und erlebt hatte. Dann hat man mich am ersten Arbeitstag nachmittags noch zu einem Brunnen gefahren oder zu einer Wasserstelle. Und ich kenne das halt eben aus Afrika und auch aus anderen Ländern, dass das oft so ist, dass halt eben die, ja, überwiegend die Mädchen und die Frauen das Wasser schleppen müssen und sehr aufwendig das Wasser auch fördern müssen. Also ich habe mir einen Brunnen angeguckt, da wurde das Wasser aus, ich glaube, 50 oder 60 Metern Tiefe gefördert. Mit einem Seil wurde der Eimer hochgezogen, dann wurde die Schüssel befüllt, Eimer wieder runter. Das habe ich mir zeigen lassen, nachdem ich die andere Stelle von Kolping gesehen hatte. Mhm. Und zwar hat Kolping, also eine Kolpingsfamilie hat den Bau einer Wasserstelle angeregt, auch geplant und konzeptioniert, wurde dann aber dann auch von Deutschland, vom Entwicklungshilfeministerium finanziert. Eine Betonkonstruktion, die 7-8 Meter hoch ist. Darauf ist eine Plattform. Auf dieser Plattform steht ein Wassertank, der 500 Liter fasst. Mhm. Nachmittags kommt einer von Kolping, ein Mensch von der Kolpingsfamilie an, schmeißt eine Pumpe an, also einen Generator. Dann wird eine Pumpe angetrieben und das Wasser wird aus dieser Tiefe 50, 60 Meter hochgefördert, fließt in diesen Tank, dass der Tank immer voll ist, und dann von da aus fließt das Wasser dann durch die Schwerkraft einfach runter. Unten sind an einer Betonwand drei Rohre angebracht, aus denen das Wasser kontinuierlich fließt. Das heißt, zwei sind auf einer Höhe für die Erwachsenen, ein Rohr ist auf einer Höhe für die Kinder. Das heißt, die Menschen stellen sich mit ihren Schüsseln, gehen da drunter, das Wasser fließt rein und dann gehen sie weg und dann kommen die Nächsten und das geht also ruckzuck, also es ist eine irre Geschwindigkeit.
Wesentlich komfortabler als die Szene, die Sie vorher beschrieben haben, wenn man aus 50 Metern Tiefe, ja, als Frau dazu verdammt ist, das Wasser irgendwie mit dem Eimer hochzuhieven. Wenn wir uns das vorstellen, wo sind wir da gerade im Benin? Wo steht diese Wasseranlage und wen versorgt die?
Die Wasseranlage steht in einem Ortsteil von Akbanto, von der Stadt, wo Kolping auch das Nationalbüro hat. Mhm. Da sind breite Feldwege und an den Wegen liegen überall Häuser, kleine Gehöfte, manchmal etwas versteckt, aber da leben halt eben sehr viele Menschen und die Menschen leben auch alle von der Landwirtschaft und die kommen halt eben da abends zusammen.
Seit jeher sammeln sich Menschen eben genau da an, wo sie Zugang zu Wasser haben. Wie erleben Sie es dort, wenn man sich vorstellt, die einen müssen viel Mühe aufwenden, um an Wasser zu gelangen, die anderen schmeißen die Pumpe an und es läuft. Führt das auch zu solchen Bewegungen, dass Menschen plötzlich von A nach B umziehen, weil es da einfach ein besseres Leben gibt?
Also erstens ist die Wasserstelle frei. Also das heißt, die ist jetzt nicht für Kolping-Mitglieder, sondern ist für alle, die da Wasser zapfen wollen, ist diese Wasserstelle zugänglich. Die können da hingehen. Also es führt da jetzt nicht unbedingt zur Bewegung, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber es führt zu einer Aufmerksamkeit für Kolping. Also weil halt eben auch recht unbescheiden, dass Kolping K sehr gut zu sehen ist, oben unterhalb des Wasserbehälters auf der Betonwand. Kann man das Kolping K sehen, auch unten ist es angebracht und es steht auch, dass die Kolpingsfamilie das gebaut hat und dass das Ministerium das gefördert hat und insofern bekommen die Leute das schon gut mit und Kolping ist halt eben, ich finde, das zeichnet Kolping auch aus, Kolping ist ein sehr selbstbewusster Verband, der einfach auch mit seinen Projekten wirbt und sich nicht versteckt.
Georg Wahl war mit Kamera und Notizblock unterwegs in Benin und Togo. Wir sprechen gleich weiter. Jeder, der zu einer Kolpingsfamilie gehört, kennt diesen Ruf.
Drei Kolping.
Kolping, drei.
treu Kolping, Kolping treu auch das verbindende Glied, wenn Georg Wahl aus Köln mal gerade nach Porto Novo kommt in Benin und da zu Gast ist beim Nationalpräses des Kolpingwerkes in Benin, der gleichzeitig Generalvikar ist der Diözese Porto Novo und auf den Bildern von Ihnen, Herr Wahl, aber gar nicht so rüberkommt wie ein Generalvikar, sondern genauso aussieht wie die Menschen um ihn herum auch, oder?
Ja, also er hat, auch wie wir ihn getroffen haben, hatte er ein sehr buntes Gewand an. Also es ist immer das tragen auch die Männer da sehr, sehr oft. Mhm. Also man hat ein buntes Hemd an, eine bunte Hose. Da kann alles drauf sein, da können Blumen drauf sein, da können Schmetterlinge drauf sein. Also man ist überrascht, was da aufkommt. Es kommen auch nationale Themen drauf. Also ein Jubiläum von einer Diözese kann sich auf einem Hemd wiederfinden.
Hauptsache, der Stoff ist dünn, ne? War ziemlich heiß, als Sie da waren.
Ja, es war sehr heiß. Also 35 Grad war die normale Temperatur. Die Wetter-App zeigt dann noch die gefühlte Temperatur an. Die lag dann deutlich über 40 aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit.
Wir haben über das Wasserprojekt gesprochen, wo eben nicht nur mit dem Eimer aus der Tiefe geschöpft wird, sondern mit einer Pumpe läuft einem das Wasser dann von oben in das Sammelbehältnis rein. Ein anderes wichtiges Projekt hat mit Palmöl zu tun. Der Pflanze, die eben am effektivsten ist, wenn wir an Fett rankommen wollen. Inwiefern hat sich das Kolpingwerk an der Stelle engagiert in Benin?
Ja, also Ölpalmen sind eine sehr verbreitete Kultur. Mhm. Aber halt eben, es gibt nicht diese Plantagen, die ja auch im Moment sehr umstritten sind in anderen Ländern, wo alles platt gemacht wird. Ich erinnere an Kambodscha, wo einfach riesige Felder für Palmölplantagen genutzt werden. Da ist die Ölpalme integriert in eine Mischkultur. Also es stehen da vereinzelt Palmen, darunter wachsen andere Pflanzen. Also ein sehr vernünftiges Anbausystem oder für die Menschen ein völlig normales Anbausystem. Es wird sehr viel Palmöl produziert, aber es geht überwiegend in den lokalen Markt oder in die angrenzenden Länder. Kolping engagiert sich insofern auf zwei Wegen. Einmal gibt es das Kreditwesen, wo wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen kommen können, wo halt eben Projekte mit finanziert werden, dass jemand zum Beispiel die Palmölproduktion ausbauen kann. Und es gibt Schulungen, das ist auch ein größeres Thema. Also Kolping, also Bildung ist ja eines der zentralen Kolping-Themen. Und es gibt Schulungen im landwirtschaftlichen Bereich, wo die Menschen lernen, wie sie halt eben ein Unternehmen führen können oder besser führen können und wie sie die Produktion in verschiedenen Bereichen ausweiten können, sodass sie also nicht nur Nahrungsmittel für sich haben, sondern sogar Nahrungsmittel oder Produkte verkaufen können, um damit Geld zu verdienen für sich und ihre Familie.
Um sich das nochmal vorstellen zu können, also von etwa 5000 Mitgliedern der Kolpingsfamilien haben Sie gesprochen in Benin. Ein überwiegender Teil davon verdient seinen Lebensunterhalt mit Landwirtschaft, ist das so?
Das ist so, ja. Das ist der überwiegende Teil. Es gibt dann immer noch natürlich verschiedene andere Berufe, Handwerker, Leute, die Autos reparieren, also eigentlich auch die ganze Palette an Berufen, aber jeder hat eigentlich sein Stück Land und wirtschaftet darauf.
Und dieses Palmölprojekt, Sie haben angedeutet, anderswo läuft es anders, eben nicht in Mischkulturen, sondern in Monokulturen. Ist das eine Errungenschaft, die das Kolpingwerk quasi mitgebracht hat?
Nee, das ist ganz normal. Also das ist die Ölpalmen sind da, die werden genutzt. Was Kolping dann halt eben beisteuert, ist halt eben damit gut zu wirtschaften und auch ja dann die Produktion auszubauen. Also ich habe einen Menschen besucht, den Vorname Prosper, der hat einen Kredit bekommen, also hat erst kleine Kredite bekommen, wie es gut lief, hat er größere Kredite von der Kolping Genossenschaftsbank bekommen, die er dann auch natürlich dann auch zügig zurückzahlen muss, aber damit hat er Maschinen gekauft, die aus deutscher Sicht, aus meiner Sicht erstmal sehr klein aussehen, aber wenn man sich das erklären lässt und dann sieht man diese Maschinen, dann merkt man irgendwann, aha, das ist ein Riesenfortschritt. Also ich habe im Magazin ein Foto veröffentlicht, da sieht man die Palmölproduktion, wie sie vorher läuft. Mhm. Wenn man also keinen Kredit hat von Kolping. Und dann sieht man diesen großen Fortschritt. Und und das ist halt eben das, was Kolping einbringt. Diese Förderung und dieses Erklären, wie man halt eben gut wirtschaften kann.
Wenn Sie vergleichen zwischen Vor-Kolping, Nach-Kolping, kann man sagen, im Augenblick die Menschen, die sich einer Kolpingsfamilie angeschlossen haben, denen geht's gut. Die können sich, ihre Familie ernähren und müssen keinen Mangel leiden oder von welchen Lebensumständen reden wir da?
Also den Kolping-Mitgliedern geht es definitiv besser als vielen anderen Menschen. Das kann man tatsächlich so sagen. Wobei man dazu sagen muss, das sind auch Menschen, die das ihrem Leben in die Hand nehmen. Also die natürlich erstmal eine Chance bekommen, weil halt eben Kolping da ist und das ihnen anbietet. Aber die auch sagen, wir machen das. Also weil man kann nur Kolping-Mitglied werden, wenn man sich auch einbringt in die Gemeinschaft. Also Kolping ist keine Hilfsorganisation, sondern ich greife jetzt mal ganz in die Geschichte zurück. Also Adolf Kolping hat damals schon Menschen um sich gesammelt. Das hat er auch gesagt, die um Menschen, die etwas aus sich und ihrem Leben machen wollten. Also nicht Leute, die sich bedienen lassen wollten, die irgendwelche Hilfsangebote nur haben wollten, sondern die halt eben sich auch eingebracht haben und sich letztendlich auch für andere Menschen einsetzen.
Der Dreiklang lautet Beten, Arbeiten, Helfen bei Kolping. Und ein Kernfaktor ist die Bildung. Da wollen wir gleich mal drüber sprechen. Georg Wahl war in Benin und Togo unterwegs fürs Kolping-Magazin. Heute ist er in Domradio weltweit, berichtet von seinen Eindrücken. Eben haben wir über das Palmölprojekt in Benin gesprochen. Wenn wir uns die Lebensumstände oder die Bedürfnisse nochmal klar machen. Also wir hier im beschaulichen Rheinland gehen in den Supermarkt und haben ganz viele Kriterien auf dem Zettel. Neben dem, was wir vielleicht mögen und nicht mögen, die Nahrungsmittel sollen regional erzeugt sein, am besten biologisch angebaut, ohne irgendwelche tierischen Bestandteile, wird auch immer größer der Trend. Glutenfrei müssen viele leben und Allergene sind auch vom Teufel. Kann man all diese Ansprüche an Nahrungsmittel auch in Benin stellen oder mit was gibt man sich dort zufrieden? Was brauchen die Menschen zum Leben?
Also im Wesentlichen geht es darum, nicht um die kulinarischen Genüsse, sondern es geht darum, eine gute Ernährung zu haben. Also es wird auch gelehrt, also auch von Kolping, dass man also auch auf eine gewisse Vielfalt schon achten sollte. Also erstmal geht es darum, satt zu werden. Das ist natürlich, was die Menschen dann noch mit ihrem Einkommen schaffen, wenn sie also Geld verdienen. Jamswurzel, da gibt es zum Beispiel auch Lefee, das ist eine bittere Jamswurzel, das ist gar nicht so bekannt.
Jamswurzel, wie schmeckt das so ungefähr?
Das ist, ja, das geht Richtung, also Jams geht Richtung Süßkartoffel. Und Maniok ist auch wird als ein stärkehaltiges Produkt, wo man halt eben einen Brei mitmachen kann, der recht neutral schmeckt. Da wird dann eine Soße drüber gegossen und dann hat man eine vollwertige, nahrhafte Mahlzeit. Also letztendlich diese Grundnahrungsmittel, die bei uns früher die Kartoffel waren, die ja jetzt auch immer weniger gegessen wird, aber Kartoffel, Reis, Nudeln, da gibt es halt eben Yams und Maniok.
Und durchaus auch für Ihre persönlichen rheinländischen Ansprüche, Sie sind satt aufgestanden vom Tisch in Benin.
Ja, das bin ich. Also ich meine, gut, als Gast wird man natürlich auch immer überall nochmal mit dem Essen empfangen, das ist klar, da gibt man sich auch natürlich sehr viel Mühe, also man ist ja auch sehr gastfreundlich und möchte sich auch zeigen und präsentieren.
Und zwischendrin wird dann halt auch mal wieder gesungen. Das ist ein Ausschnitt aus einem Videoclip, den Sie uns mitgebracht haben. Kann man sich in Gänze anschauen auf domradio.de im Artikel zu unserer heutigen Sendung weltweit in Benin und Togo. Menschen stehen im Kreis und hatten eigentlich was anderes vor, als sie sich ursprünglich zusammengesetzt haben, aber es wurde da mal kurz mit Musik unterbrochen. Es ging um ein Bildungsprojekt oder dafür sind ja überhaupt Kolping-Veranstaltungen da, dass Menschen etwas lernen, was sie in ihrem Alltag zu ihrem Überleben dann zum Einsatz bringen können. Wir sprachen über das Palmölprojekt, über die Wasserstelle, die ein bisschen komfortabler eingerichtet wurde. Wo besteht noch Schulungsbedarf? Wo sind Sie mit Ihren Referenten im Einsatz?
Es ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt, das ist mir bei einer Frau sehr eindrücklich erklärt worden, und die Frau hat das sehr gut erklärt, ist die Unternehmensführung, wie man halt eben einen Laden führt. Also ich bin da in ein Haus gekommen, da saß eine Frau, die hat dann irgendwann angefangen von ihrer Jams-Vermarktung zu erzählen. Also sie hat eine Vermarktung aufgebaut und hat auch diese Lefee vermarktet und sie hat halt eben gelernt, wie sie ein Buch führt, also die Buchführung macht. Also sie hat ein Heft. Das sieht aus wie ein Schulheft, da hat sie handschriftlich also einfach Striche gemacht, Spalten, Zeilen und da trägt sie alle Kosten ein, was sie vorher nicht gemacht hat, also wirklich alle Ausgaben, die anfallen und dann auch den Ertrag und dann kann sie wirklich sehen, was sie am Ende dann nachher auch verdient hat oder wo sie aufpassen muss, wo sie sagen muss, da muss ich sparen, weil ich da zu viel Geld ausgebe.
Woran liegt es, dass sie das erst jetzt in der letzten Zeit getan hat? Ist da einfach Schulbildung nicht vorhanden gewesen, die jetzt nachgeholt wird?
Ich denke mal, die Frau hat jetzt keine spezielle Ausbildung gehabt, sondern die ist halt eben da reingewachsen, hat die Landwirtschaft vielleicht bei ihren Eltern gelernt, hat dann halt eben ihr Grundstück gehabt und hat was angebaut und hat es verkauft. Konnte mehr oder weniger überleben, aber dann kommt von außen halt eben Kolping und sagt, man kann es auch, wir gucken da mal nach, wie man es auch besser machen kann.
Unternehmensführung.
Also sieht sehr einfach aus. Also wenn man das Foto sieht, sieht man einen Holztisch, ein Schulheft, ein Stift, zwei Menschen, ein Animateur und die Frau, die zuhört, und einfacher geht es eigentlich nicht.
Mhm. Und diese Bildungsreferenten, wo kommen die her, die also ständig durchs Land reisen?
Die Bildungsreferenten werden von Kolping eingestellt, also die können sich bewerben, dann gibt es eine Ausschreibung, dann bewirbt man sich und dann wird man eingestellt, wenn man den Kriterien des Kolping-Werkes Benin oder auch Togo dann entspricht.
Georg Wahl war unterwegs und erzählt uns heute von seinen Erlebnissen. In Benin sind wir nach wie vor und wollen uns nach dem Wort mal anhören, wie eigentlich kirchliches Leben dort so aussieht. Ist das vergleichbar mit dem, was wir aus Deutschland kennen? Besuch beim Bischof noch inklusive. Musik ist überall in Benin, während man sich etwas über landwirtschaftliche Optimierung erzählen lässt oder natürlich auch im kirchlichen Leben. Da gibt es offenbar nicht nur den Kantor, der vorspielt und vorsingt, sondern die ganze Gemeinde ist eingebunden, Herr Wahl, ne?
Ja, das kann man so sagen.
Sie haben Videos mitgebracht, nachzusehen auf domradio.de. Da gibt es die Trommelhalter und die aktiven Trommler, Vorsänger, Nachsänger. Wenn wir uns das mal im kirchlichen Leben anschauen, der Vergleich zwischen einem Gottesdienst hier am Sonntag und dort, wie muss man sich das vorstellen?
Also zum einen dauert ein Gottesdienst deutlich länger als bei uns. Es war jetzt auch ein Festgottesdienst, an dem ich teilgenommen habe. Mhm. Und es war auch für Kolping ein wichtiger Gottesdienst, weil der in der Diözese Dassa-Somé der neue Diözesanpräses oder der erste Diözesanpräses überhaupt vorgestellt wurde, der dann ins Amt eingeführt wurde. Und es gibt in den Messen, also in Benin, da ist sehr viel Gesang. Also es wird auch lange gesungen, ausgiebig. Also ich habe ein Video von dem Einzug mitgebracht. Also der Einzug dauert 10 Minuten. Der Kolping-Chor singt, geht ganz langsam in die Kirche rein mit Musik und tanzt auch dabei. Also es war ein richtiges Fest. Also dieser Einzug alleine war schon ein Fest und ein Ereignis.
Sie haben beschrieben, wodurch die Menschen ja profitieren, dass sie Teil der Kolpingsfamilien sind. Wir haben ein besseres Auskommen. Ist auch selbstverständlich, dass man sich dann dem katholischen Glauben anschließt, oder sind das sowieso schon alles Katholiken, auf die man dort vor Ort trifft?
Ich habe da jetzt nicht gezielt nachgefragt, aber die meisten Menschen sind schon Katholiken, aber es gibt auch Menschen anderer Glaubensrichtungen, die sich schon auch Kolping anschließen wollen und auch dann schon mit integriert werden. Man muss halt eben als Kolping-Mitglied natürlich die Ideale und die Gedanken des Kolping-Werkes mittragen, aber da gibt es natürlich auch, Kolping ist auch offen für andere Menschen. Gut, in den Vorständen sitzen nachher dann schon die Menschen christlichen Glaubens.
Mhm. Und das kirchliche Leben spiegelt sich ähnlich wieder wie in Deutschland, Zentrum der Sonntagsgottesdienst, oder findet sich das im Alltag dann auch immer mal wieder?
Das Zentrum ist sicher der Sonntagsgottesdienst, aber es gibt eine sehr starke Glaubenspräsenz. Interessant fand ich, dass einmal einer bei Kolping gesagt hat, dass man manchmal daran arbeiten muss, dass es nicht nur, dass nicht nur gebetet wird, sondern dass man auch sein Leben in die Hand nimmt, weil halt eben viele Menschen dann auch sagen, es reicht, wenn ich bete, um mein Leben zu verbessern, Gott wird es schon richten. Da ist sicher auch was dran, dass es Gott richten wird, aber es ist auch dann schon die Eigeninitiative gefragt, wo Kolping sagt, ihr müsst also auch euer Leben in die Hand nehmen. Deshalb der Dreiklang: beten, arbeiten, helfen, der bei Kolping immer wieder in Benin auch sehr deutlich angesprochen wird.
Wer ist denn in dieser Wachrüttelposition, der immer wieder mahnen muss, belast es nicht beim Beten?
Bei Kolping in Benin, das sind dann die Animateure, die in die Kolpingsfamilien kommen, also die Bildungsreferenten, die sich um diesen Dreiklang kümmern, die also die Spiritualität fördern und unterstützen, die das Bildungsprogramm immer im Blick haben und die auch den sozialen Aspekt, das Helfen, also das Helfen, andere Menschen zu unterstützen, nach außen zu schauen, auch immer wieder anstoßen.
Wir haben vorhin gehört, es gab die Audienz beim Generalvikar in Porto Novo in Benin, und an anderer Stelle sind Sie auch auf einen Bischof getroffen, der Ihnen Audienz gewährt hat, sozusagen.
Ja, ich habe in der Diözese Abomey den Bischof getroffen, hatte vorher um eine Audienz gebeten, hatte gehofft, dass das auch klappt, weil er halt eben die Pfarrgemeinde Seliger Adolf Kolping gegründet hat, die erste weltweit. Also das ist auch eine eigene Geschichte für mich gewesen. Ich habe da eine Audienz bekommen. Wir sind abends um 7:30 angekommen. Dann hatte er aber noch Besuch von dem Bischof aus Porto Novo. Das heißt, dann hat das 1,5 Stunden gedauert, bis wir dann reingelassen wurden. Dann haben wir erst zusammen zu Abend gegessen. Also ich hatte ein Abendessen mit zwei Bischöfen. Dabei lief der Fernseher. Also das ganz fand ich auch interessant. Da war gerade Papa Wemba im Kongo gestorben. Das ist ein großes Thema, einer der berühmtesten afrikanischen Sänger. Das war dann auch nebenbei, hat man beim Essen darüber gesprochen. Wir haben uns über Kolping in Deutschland unterhalten, Kolping International. Er hat ein bisschen von sich erzählt und dann habe ich gedacht, das wäre es gewesen. Und dann sagte er, Sie wollten ja noch eine Audienz haben, die kriegen Sie jetzt noch. Und dann haben wir uns um 11 Uhr nochmal gesetzt in seinem Arbeitszimmer und nochmal bis 12 Uhr intensiv über Kolping in Benin und in Deutschland und weltweit gesprochen.
12 Uhr Mitternacht.
Nacht, ja.
Sie haben gesagt, er hat die erste Gemeinde gegründet mit dem Namen Seliger Adolf Kolping.
Ja, seliger Adolf Kolping.
Daran kann man ja ablesen, dass dieser Name wirkt, dass der was bedeutet in Benin. Was bedeutet Kolping für ihn, für den Bischof?
Für ihn bedeutet Kolping sehr viel. Also der Bischof hat Kolping kennengelernt, als er als Priester in Rom war. Er hat ja noch in Rom studiert. Musste sich dann entscheiden, ob er eine Aufgabe in Rom, also während des Studiums musste man eine praktische Aufgabe noch übernehmen für eine gewisse Zeit. Er musste sich entscheiden, was er macht. Und er hat dann die Chance wahrgenommen, dass er in ich glaube, es war die Diözese Freiburg, eine Vertretung übernommen hat auf einer Pfarrstelle und hat dann auch Kolping kennengelernt. Und Kolping hat ihn immer bewegt, so hat er mir das gesagt, also hat für ihn auch Vorbildcharakter, weil er halt eben diese beiden Aspekte Beten und Arbeiten zusammenbringt.
Und zwar nicht im Kloster wie bei den Benediktinern, sondern draußen auf dem Feld und drinnen in der Kathedrale. Das ergänzt sich gut, hat Georg Weil kennengelernt in Benin. Und gleich wollen wir auf ein ganz besonderes Projekt zu sprechen kommen. Neben der Landwirtschaft, dem Ackerbau, geht es dann auch um Tiere. Domradio weltweit heute in Benin. Georg Wahl vom deutschen Kolping-Magazin hat uns Eindrücke mitgebracht von einer Kollekte in der Kathedrale d'Assas-Soumé in Benin. Und während gesammelt wird, hören wir offenbar Musik und auch Animateure.
Ja, also das war schon beeindruckend. Also gab an dem Tag drei Kollekten. Also eine Kollekte war halt eben für die Gemeinde. Bei der dritten kann ich Ihnen das gar nicht mehr sagen, wofür es war, aber eine Kollekte, die zweite war es dann für den Neubau einer sogenannten Antenne. Also eine Antenne ist nicht das, was man darunter versteht, sondern es ist eine Zweigstelle, die Zweigstelle der Kolping-Genossenschaftsbank. Dafür wurde gesammelt und die Musik, also das war erstaunlich. Also der Pfarrer, der den Gottesdienst vorstand, hat sich während der Kollekte mit dem Aspergill, also hat das Weihwasser gehabt, hat Weihwasser immer hat immer die Kollekte gesegnet. Also permanent, die Menschen sind nach vorne gegangen, haben Geld reingegeben in den Kollektenkorb und er hat das immer mit Weihwasser dann gesegnet. Und die Leute übers Mikrofon animiert zu spenden. Also es war richtig, er hat immer gerufen, spendet und es ist dafür und es ist gut und es hilft uns und es hilft euch.
Und die Menschen haben noch etwas abzugeben. Benin ist ja jetzt nicht gerade eines der reichsten Länder der Welt. Wir haben eben nochmal geguckt auf dem Index der Vereinten Nationen, wirklich auf fast den hinteren Plätzen. Trotzdem gibt man, was man hat.
Ja, man ist schon bemüht, was zu geben. Manchmal funktioniert es halt eben nicht, dann kann man halt eben nichts geben. Da gibt es auch, ich habe das bei einer Kolpingsfamilie erlebt, da fand ich das interessant. Da haben die mir gesagt, habe ich gesagt, was gibt es denn hier schon mal für Probleme? Wo ist der Animateur, der Bildungsreferent unterstützen? Und da war ich bei einer Kolpingsfamilie, die wollte immer Geld sammeln für die Bedürftigen in der Gemeinde, die sie unterstützen wollte. Das hat aber nicht geklappt. Und dann hat man sich darauf verständigt, dass jeder einmal pro Monat 1 Liter Palmöl aus seiner Produktion spendet. Da konnten die Menschen mit umgehen, weil das Geld, was sie in der Hand hatten, haben sie dann doch ausgegeben, wenn Medikamente anstanden oder sonst was, das dringend gekauft werden musste. Aber 1 Liter Palmöl, den konnte man doch abzweigen. Insofern, auch wenn man arm ist oder nicht viel hat, wird immer versucht, trotzdem in irgendeiner Form noch anderen Menschen zu helfen, denen es schlechter geht.
Wir haben über Landwirtschaftsprojekte gesprochen. Bislang zur konventionellen Landwirtschaft gehört eigentlich auch die Tierhaltung, die dort in Benin aber durchaus noch eine Neuerung darstellt. Ne? Aber auch ein Gedanke von Kolping, nicht einzig und allein auf Ackerbau zu setzen.
Ja, also Tierhaltung war bei vielen noch nicht so präsent, hat eine sehr große Bedeutung, gerade weil in der Landwirtschaft, also Kolping schult auch immer, lehrt die Kompostierung, also dass man einen guten Kompost anlegt. Und ich hatte auch einen Termin nachher in Togo im Landwirtschaftsministerium, wo man mir auch erzählt hat, also Kompost ist jetzt wirklich ein wichtiger Bestandteil in den Landwirtschaftsschulungen. Mhm. Dafür braucht man auch die Tiere oder die Tiere helfen dann mit ihrem Dung. Der Dung ist sehr wertvoll, also richtig ein kostbares Gut, was dann eingesetzt wird, um halt eben die Landwirtschaft zu verbessern.
Und Tiere gehören zum Ernährungsprogramm der Menschen in Benin oder wachsen die da auch gerade erst rein in tierische Produkte?
Es gehört schon dazu, aber es wird jetzt auch mehr. Mhm. Also Kolping arbeitet auch daran, dass man die Vielfalt erhöht, dass man also die Landwirtschaft so aufbaut, dass man also auch eine gewisse Vielfalt hat. Also zum Beispiel durch Klimaereignisse, das Klima verändert sich auch, verändern sich die Regenzeiten, Regenzeiten fallen aus. Das heißt, wenn der Mais auf dem Feld vertrocknet oder durch ein Regenereignis sogar kaputt geht, also zu nass wird, hat man immer noch vielleicht ein Tier, was man verkaufen kann, damit etwas Geld zu verdienen.
Anders als Pflanzen wachsen Tiere aber nun mal nicht aus dem Boden, die müssen irgendwo herkommen. Und da engagiert sich Kolping in Form von Tierkrediten. Wie funktioniert dieses Modell?
Tierkredite, das heißt, dass Kolping Tiere kauft, Ziege, Schafe, Hühner, Geflügel. Und dass ein Kolping-Mitglied, also eine Familie, also jetzt nicht eine Kolpingsfamilie, sondern eine Familie, ein Tier bekommt, zum Beispiel eine Ziege oder zwei Ziegen. Mhm. Und dann heißt das, dass der Nachwuchs, also wenn die Tiere Nachwuchs bekommen, der muss dann abgegeben werden, der wird dann weitergegeben an andere Familien, die noch kein Tier bekommen haben, dann wird das dann weitergegeben und dadurch wird das gut weitergetragen, dass halt eben andere auch davon profitieren können.
Georg Wahl ist unterwegs gewesen in Benin. Ackerbau, Tier. Und jetzt müssen wir natürlich als nächstes mal darüber sprechen, warum das überhaupt so eine große Herausforderung ist, mit Landwirtschaft seinen Lebensunterhalt dort zu verdienen und auf welchem Wege die Kolpingsfamilien dort sind. Köller Love kann man dreimal sagen oder auch treu Kolping, Kolping treu. Wir sind heute in Domradio weltweit unterwegs in Benin und mittlerweile angekommen in Togo gemeinsam mit Georg Wahl. Der war tatsächlich dort und berichtet uns heute von seinen Erfahrungen aus diesem westafrikanischen Land. Die Kolping-Bewegung ist dort sehr fruchtbar im wahrsten Sinne des Wortes, denn sie schickt Berater, Animateure haben wir gehört, in die Kommunen, also in die Zusammenschlüsse der Kleinbauern und hat offenbar etwas beizubringen. Stichwort Kompost. Das kennen die Stadtmenschen wahrscheinlich gar nicht mehr. Alle anderen, die zu Hause einen Garten haben und sich das Eckchen reservieren und eben nicht nur die Biotonne nutzen, schmeißen da immer alles drauf und hoffen, dass irgendwann Humus unten rauskommt. Warum ist das Wissen um Kompostierung so wichtig in Togo? Wie haben Sie das da erlebt, Herr Wahl?
Also Kompost ist sehr wichtig, also nicht nur in Togo, sondern natürlich auch in Benin und auch in anderen Kolping-Ländern. Tansania ist ja sehr stark, Ruanda, Burundi. Mhm. Es ist also übergreifend. Jetzt zu Togo. Der Kompost hat eine große Bedeutung, weil man damit halt eben die Fruchtbarkeit des Bodens verbessern kann und nicht nur die Fruchtbarkeit, sondern auch die Bodenstruktur. Also man kann einfach einen besseren Boden schaffen, der auch das Wasser besser halten kann, also dass die Feuchtigkeit besser speichern kann, was auch ein sehr wichtiger Aspekt ist. Früher wurden Abfälle tatsächlich weggeworfen. Also es gab tatsächlich nicht dieses Bewusstsein, dass man organische Abfälle so gut nutzen kann. Mhm. Und Kolping in Togo arbeitet mit dem Landwirtschaftsministerium zusammen. Da hatte ich auch einen Besuch und habe mit einem Direktor gesprochen. Das Landwirtschaftsministerium schickt Berater raus, die mit Kolping zusammenarbeiten und die den Menschen also bessere Landwirtschaft und auch die Kompostierung beibringen im Feld.
Mhm. Das heißt, ja, es ist notwendig, solche Bildungsveranstaltungen durchzuführen, weil die Landwirtschaft ohne dieses Wissen nicht ausreicht, um die Menschen zu ernähren?
Nein, es reicht nicht aus. Und man kann einfach mit dem Kompost den wirklich besser, erheblich bessere Erträge erzielen. Also ich war bei der Kolpingsfamilie AHP. Da habe ich ein Versuchsfeld gesehen. Das musste ich mir erklären lassen, weil man es nicht sieht, dass es ein Versuchsfeld ist. Mhm. Aber wir haben uns das Feld angeschaut mit dem Berater und mit den Kleinbauern. Und da wird halt eben Kompost ausgebracht. Und wenn man es weiß, sieht man auch, dass die Maispflanzen dort deutlich besser wachsen als auf den Äckern daneben.
Der Kompost, ja. Und für den Laien, was braucht man dafür alles? Sie haben vorhin schon angedeutet, der Dung der Tiere ist ein wichtiges Bestandteil davon. Und dann muss man aber noch was zukaufen, ne? Ein Pilzsubstrat, das diesen ganzen Prozess ein bisschen beschleunigt.
Ja, es gibt zwei verschiedene Kompostverfahren. Das eine dauert 6 Monate. Das ist dann wirklich ein Kompost, der langfristig angelegt wird. Und der Schnellkompost, der ist nach 3-4 Wochen fertig. Und da kauft man ein Pilzsubstrat zu. Das ist eine kleine Dose mit einem weißen Pulver. Und dieses Pulver wird in den Kompost mit eingebracht.
Wenn Sie das so schildern, dann wirkt es auf den ersten Blick so, als hätte Kolping immer die richtige Antwort auf die Frage, die gerade aufgeworfen wird. Wir hören aber auch von den Auswirkungen des Klimawandels, vor allen Dingen in solchen Regionen wie Westafrika. Deswegen muss man wahrscheinlich auch die Tricks erstmal alle kennenlernen, um maximale Erträge zu erwirtschaften. Hat sich das für Sie innerhalb dieser 9 Tage auch irgendwie deutlich gemacht, dass die klimatischen Bedingungen einfach eine Herausforderung sind für die Menschen dort?
Ja, also wir haben darüber gesprochen. Also man hat mir im Landwirtschaftsministerium, hat mir der Direktor gesagt, dass sich das Klima tatsächlich, dass es Veränderungen gibt. Am Anfang hat man Veränderungen nur einfach wahrgenommen, dahingenommen, aber jetzt einfach auch durch wissenschaftliche Erkenntnisse weiß man halt eben, dass vieles auch schon mit dem Klimawandel zu tun hat, dass der spürbar ist. Also Regenzeiten verschieben sich oder fallen ganz aus oder kommen zur falschen Zeit.
Was macht das mit den Menschen, dass sie sich Kolping anschließen oder vielleicht staunend von außen dabei stehen und sagen, wer sind denn die, die mit diesem schwarzen K auf orangenem Grund? Die muss ich mir mal aus der Nähe anschauen. Machen wir auch gleich weiter hier in Domradio weltweit. Domradio weltweit. Wir sind in Togo und natürlich wird dort auch gesungen. Selbst für Menschen, die noch nicht in Afrika, in Westafrika unterwegs waren, dieses Lied klingt irgendwie nicht afrikanisch, wenn ich das mal so sagen darf, Herr Wahl. Was ist das für ein Lied?
Das ist das Lied Vater Kolping, lebe hoch. Fängt an mit der Strophe, es war einst ein treuer Junggesell. Und es ist ein Lied, das kommt aus Deutschland und das ist in den Kolpingsfamilien sehr bekannt. Also die deutschen Kolping-Mitglieder müssten eigentlich direkt dieses Lied erkennen. Mhm. Es wird gerne auf großen Kolping-Versammlungen auch gesungen, auch auf Generalversammlungen, gerne auch schon mal auf Spanisch, auf Englisch, Französisch. Also das Lied ist auch dann weltweit bekannt.
Und da eben auch erlebt in einer 5-Minuten-Pause, während also über Kompost und andere landwirtschaftliche Tricks gesprochen wurde, wird dann zwischendurch mal das Tanzbein geschwungen und auch die Rassel ausgepackt und dann singt man mal wieder.
Ja, also wenn man lange genug gesprochen hat, die Konzentration etwas nachlässt, dann steht einer auf, sagt treu Kolping, dann sagen die anderen Kolping treu. Und dann hat hier eine Frau, Elisabeth heißt sie, die auch auf dem Cover des Kolping-Magazins drauf ist, ein Lied angestimmt und dann haben alle gesungen, haben zusammen getanzt und irgendwann ist es dann wieder gut. Dann setzt man sich wieder hinten, dann wird ernsthaft weitergearbeitet.
Und Sie standen am Rand mit einer Kamera und haben das alles aufgenommen, ne?
Ja, das war dann recht spontan. Also ich habe gedacht, ich bringe es einfach mal mit. Wir gucken es dann, dass wir es ins Netz stellen oder ein paar O-Töne fürs Domradio nutzen können. Manchmal muss ich dann auch kurz stoppen und sagen, Moment, jetzt nochmal, das brauche ich jetzt doch noch, den Ton muss ich unbedingt dabei haben.
Also dieses Kolping-Lied auf, ja, wie heißt die Sprache, in der da gesungen wurde?
Das war jetzt, glaube ich, das war Französisch, aber eigentlich ist es sonst in der Region, wäre jetzt EW die Landessprache, also es gibt halt eben, oder die regionale Sprache, es gibt viele Sprachen und das wechselt dann auch.
Nachzusehen auf domradio.de, in unserem Sendungsartikel haben wir dieses Video eingestellt. AHP Togo, ja, wenn wir das hören, es wirkt so wie eine eingeschworene Gemeinschaft, gerade wenn die Losung dann kommt und alle wissen, was als nächstes passiert, der Laden läuft. Oder haben auch Kolping-Mitglieder Sorgen?
Natürlich haben auch Kolping-Mitglieder Sorgen, das sind Menschen wie alle anderen auch und da funktioniert es mal besser und mal schlechter. Also wie in einer normalen Gruppe gibt es auch natürlich Konflikte. Die gibt es überall und da muss man halt eben mit umgehen. Dafür gibt es die Animateure, es gibt die Vorsitzenden, man muss sich zusammensetzen, muss gucken, dass man Herausforderungen dann noch meistert.
Haben Sie bei Ihrem Besuch dort wahrnehmen können, wie man von außen auf diese Kolping-Gemeinschaft reagiert? Herrscht da Bewunderung vor, weil man merkt, die wissen irgendwas, was wir noch nicht wissen, die können irgendwas, was wir noch nicht können? Wie reagiert man als Nicht-Kolping-Mitglied auf diese Gemeinschaft, die ja auch zu erkennen ist, aufgrund ihrer orangefarbenen Kopf- oder Halstücher?
Ja, ich habe das ganz am Anfang mal gesagt, also Kolping ist eine Gemeinschaft, die sich nicht versteckt, sondern die Menschen treten auch sehr selbstbewusst auf. Also sie zeigen sich auch, sie tragen orange Halstücher, da ist Adolf Kolping drauf gedruckt. Mhm. Man zeigt das Kolping-Banner, man kleidet sich orange, tritt als Gruppe auf und man versammelt sich nach dem Gottesdienst, man hilft anderen Menschen. Also, und die Menschen nehmen das sehr genau wahr. Also sie beobachten auch die Kolping-Mitglieder und fragen auch nach. Bei einer Kolpingsfamilie habe ich gezielt nachgefragt, habe ich gesagt, wie sehen euch die anderen Mitglieder? Und dann ist einer aufgestanden und hat gesagt, er würde da gerne was zu sagen. Er wäre jetzt neu bei Kolping, ist kürzlich eingetreten und er hat mir das eigentlich dann auch sehr eindrücklich erklärt, dass er gesagt hat, mir ist aufgefallen, dass es eine sehr starke Gruppe ist, dass es denen besser geht, also die machen gute Projekte und dass sie auch eine gute Arbeit in der Gemeinde machen. Also sie treffen sich zu Bibelgesprächen, es gibt spirituelle Einheiten, man tauscht sich aus und man geht aber auch, man feiert zusammen und man geht auch raus in die Gemeinschaft, in die Pfarrei und hilft anderen Menschen. Und da wollte er gerne teilhaben und mitmachen.
Georg Wahl, Kolping-Mitglied aus Deutschland, war bei seinen, wie sagt man, Gesellen, Brüdern, Schwestern immer?
Kolping-Schwestern, Kolping-Brüder.
Und ja, sitzt jetzt wieder in Köln. Mit was für einem Gefühl am Ende?
Also ich bin ehrlich gesagt begeistert, also von der Arbeit in Benin und von der Arbeit in Togo. Also es hat mich schon sehr überzeugt, also auch sehr beeindruckt, wie gut strukturiert die Verbände arbeiten. Also dass da wirklich auch eine sehr gute Organisation hintersteckt. Und man auch überlegt, also man sieht immer die Herausforderungen, das ist weltweit so, also jedes Land hat andere Herausforderungen und die werden auch in Benin und Togo gut erkannt und darauf findet man Antworten und das überzeugt auch. Also Kolping in Benin und Togo ist in dem Verbände, die wachsen, wo also auch viele Menschen hin möchten und mitarbeiten möchten, Markt fahren.
Und diese ganze Geschichte gibt es nachzulesen in kolping.de, ne? Ist die Adresse, da werden Sie geholfen.
Kolping.de und dann gibt es vom internationalen Kolping-Werk noch die Adresse Kolping.net. Da ist dann eher die internationale Ebene auch vertreten. Also beides ist interessant.
Was auch immer funktioniert, ist domradio.de. Da haben wir nämlich das ein oder andere Filmchen von Ihnen, das Sie netterweise mitgebracht haben aus Benin und Togo, verlinkt. Und auch das Reisetagebuch, das entstanden ist, ein kleiner Blog anlässlich dieses neuntägigen Abenteuers. Georg Wahl vom Kolping-Magazin, herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio.
Ja, ich danke Ihnen auch für die Einladung.
Domradio weltweit und die Sendung gibt es natürlich nachzuhören, dann auch als Podcast eben auf domradio.de. Mein Name ist Daniel Hauser. Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.